NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs mit diesen Themen. In Belgien gibt es neue Fahndungserfolge nach den Attentaten vom März. Die Terrorwarnstufe aber bleibt bestehen. Die Panama Papers veranlassen den britischen Premier Cameron zu Selbstkritik und deuten auf eine Affäre um die deutsche Bundesdruckerei hin. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel lobt den sogenannten Flüchtlingspakt mit der Türkei und will ein ähnliches Abkommen mit Libyen. Sie wirken wie Teile eines Puzzles, die so langsam das ganze Bild erahnen lassen. Aber es fehlen noch einige wichtige Stücke, die neuen Erkenntnisse der Brüsseler Ermittler. Gestern Abend hatten sie weitere Terrorverdächtige geschnappt, unter ihnen Mohamed Abrini, der seit Kindertagen mit Salah Abdeslam befreundet sein soll. Den hatte die belgische Polizei ein paar Wochen vorher festgenommen. Zum Stand der Ermittlungen Kai Küstner.
Der Helfer des Brüsseler Metro-Attentäters ist gefunden. Am Freitag hatten belgische Sicherheitskräfte einen Mann namens Osama K. festgenommen. Wie die Staatsanwaltschaft nun bestätigt, handelt es sich tatsächlich um jenen Mann, der auf Überwachungskameras als Begleiter des Selbstmordattentäters zu sehen gewesen war, seitdem aber als verschwunden galt. Damit ist auch klar, Osama K. ist derjenige, der den Attentätern jene Reisetaschen beschaffte, in denen die ihre Sprengsätze verbargen. Diese zweite Person wurde dabei gefilmt, wie sie im Shoppingzentrum namens City 2 in Brüssel jene Taschen kaufte, die für die Attentate im Flughafen verwendet wurden. So am Freitag Erik van der Sipt von der belgischen Staatsanwaltschaft. Nun ist klar, die sogenannte zweite Person ist Osama K., der wiederum Verbindungen zu einem Hauptverdächtigen der Paris-Attentate, nämlich Salah Abdeslam, hatte. Und dessen Spur sich auch nach Deutschland zurückverfolgen lässt. Die Untersuchungen haben ergeben, dass Osama K. in Ulm, Deutschland, abgeholt und am 3. Oktober von Salah Abdeslam in einem Mietwagen nach Belgien gebracht worden war. Den zuletzt so viel kritisierten Sicherheitsbehörden war es am Freitag gelungen, nicht nur Osama K., sondern auch einen der meistgesuchten Männer Europas zu fassen. Den 31-jährigen Mohamed Abrini, der als Mitvorbereiter der Paris-Attentate gilt. Was die belgische Staatsanwaltschaft noch nicht bestätigt hat, ist, dass es sich bei Abrini um den sogenannten dritten Mann vom Brüsseler Flughafen handelt, der im Gegensatz zu seinen beiden Kumpanen seinen Sprengsatz aus ungeklärten Gründen nicht zündete und floh.
At the moment.
Derzeit wird noch geprüft, ob Mohamed Abrini als jener dritte Mann identifiziert werden kann, der bei den Anschlägen am Brüsseler Flughafen zugegen war, als sogenannter Mann mit dem Hut. Am Tag vor der Festnahme Abrinis hatte die Polizei neues Videomaterial von jenem Mann mit dem Hut veröffentlicht und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Immer klarer wird jedenfalls, wie eng die Anschläge von Brüssel und Paris miteinander verflochten sind. Die Hinweise verdichten sich, dass sie von ein und derselben, wenn auch weit verzweigten Zelle geplant und ausgeführt wurden.
Fingerprints and DNA.
Die Fingerabdrücke und DNA-Spuren Abrinis seien unter anderem in jener Wohnung gefunden worden, die von den Brüsseler Flughafenattentätern angemietet worden war und von der aus sie per Taxi zum Tatort aufgebrochen waren. Trotz des jüngsten Fahndungserfolgs der belgischen Sicherheitskräfte, die Suche nach Terrorverdächtigen ist noch nicht beendet. Mehrere Dutzend Polizisten, unterstützt von Scharfschützen und Sprengstoffexperten, durchkämmten am Sonnabend den Brüsseler Stadtteil Etterbeek. Das ist jener Bezirk, der auch direkt an die EU-Institutionen angrenzt. Dort vermuteten die Sicherheitskräfte eine Wohnung, die der Terrorzelle als Rückzugsort gedient haben soll. Waffen oder Sprengstoff wurden bei der Razzia aber nicht gefunden. In Belgien herrscht weiterhin die zweithöchste Terrorwarnstufe. Ein Zeichen dafür, dass die Polizei nicht davon ausgeht, die gesamte Paris-Brüsseler Islamistenzelle unschädlich gemacht zu haben.
Die Woche neigt sich dem Ende und einer hätte sie wahrscheinlich ganz gerne schon hinter sich. Großbritanniens Premier David Cameron. Denn diese Woche begann mit den Panama Papers. Dann gab es Gerüchte, auch Cameron sei in undurchsichtige Finanzgeschäfte verstrickt. Das wischte der Regierungschef erst mal als Privatsache vom Tisch. Wenig später musste er zugeben, an Offshore-Firmen seines Vaters beteiligt gewesen zu sein. Und heute nun, da musste er sich dem Parteitag der Tories stellen. Aus London, Stephanie Pieper.
Well, it's not been a great week. Es war keine besonders tolle Woche, sagte David Cameron gleich zu Beginn seiner Rede auf dem kleinen Parteitag. Damit übte sich der Premier in typisch britischem Understatement. Vor den konservativen Delegierten in London gab Cameron zu, er hätte seine Reaktion auf die Enthüllungen der Panama Papers besser handhaben sollen. Niemand anderes als er selbst sei schuld daran. Der Tory-Partei- und Regierungschef versicherte aber, er habe seine Lektion gelernt.
I should have handled this better. I could have handled this better. I know there are lessons to learn and I will learn them.
Erst nach Tagen juristisch sorgfältig formulierter Statements zu seinen persönlichen Finanzen hatte Cameron am Donnerstagabend zugegeben, ja, er habe Anteile am Offshore-Trust namens Blairmore seines verstorbenen Vaters besessen. Ein Investment, dessen Erträge er stets ordentlich versteuert und dann Anfang 2010, also vor seinem Amtsantritt, für rund 30.000 Pfund verkauft habe. Der Premier versprach heute, er werde alsbald seine Steuerunterlagen der vergangenen Jahre offenlegen. Weil ich hier komplett transparent sein will. Ich werde der erste Premierminister und der erste Chef einer großen Partei sein, der dies macht. Aber ich meine, es ist das Richtige. Seine Regierung, so Cameron, werde außerdem weiter energisch gegen Steuerhinterziehung und aggressive Steuervermeidung vorgehen. Kein Wort verlor er allerdings darüber, wie er dabei jene britischen Überseegebiete in die Pflicht nehmen will, die ebenfalls als Steueroasen gelten. Einzelne Abgeordnete der Labour-Opposition fordern bereits den Rücktritt Camerons. Parteichef Jeremy Corbyn sieht das Vertrauen der Briten in den Premier erschüttert und erwartet von Cameron zunächst, dass dieser am Montag im Parlament Stellung bezieht zu seinen persönlichen Finanzen. Die frühere Labour-Beraterin Ayesha Hazarika sagte in der BBC, die Enthüllungen über Camerons Offshore-Investment könnten durchaus den Ausgang der bevorstehenden Regionalwahlen und auch des EU-Referendums beeinflussen.
It will have a profound effect on the local elections that are coming up. On the London elections and possibly for the EU referendum.
Am 5. Mai wählen die Schotten, die Waliser sowie die Nordiren jeweils ein neues Regionalparlament und die Londoner einen neuen Bürgermeister. Und am 23. Juni dann entscheiden die Briten darüber, ob das Land Mitglied der EU bleibt oder austritt.
Aus London war da Stefanie Pieper. Auch in Deutschland könnte es eine weitere Affäre geben, die im Zusammenhang mit den Panama Papers steht. Die ursprüngliche Quelle ist in diesem Fall zwar eine andere gewesen, der Vorwurf aber führt ebenfalls zu einer Briefkastenfirma nach Panama. Die soll die Bundesdruckerei benutzt haben, um über sie Geschäfte abzuwickeln. Und der Bundesfinanzminister, der Dienstherr der Bundesdruckerei, der soll entsprechende Hinweise einfach ignoriert haben. Aus Berlin, Kersten Mügge.
Schon seit gut 2 Jahren beschäftigt eine mögliche Schmiergeldaffäre das Unternehmen, über die das Nachrichtenmagazin Der Spiegel mehrfach berichtet hat. Eine Rolle dabei spielt auch eine Offshore-Gesellschaft. Daher liefern die Panama Papers, die NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung auswerten konnten, jetzt neue Informationen. Sie zeigen, dass der frühere Auslandschef Jörg Baumgartel Direktor einer Panama-Gesellschaft ist. Der Fall geht zurück auf das Jahr 2006. Damals war die inzwischen wieder staatseigene Bundesdruckerei privatisiert worden. Gewinne sollten auf Auslandsmärkten erzielt werden, zum Beispiel mit dem Verkauf eines neuen Passsystems nach Venezuela. Ein lukratives Geschäft, das zum Teil über eine Offshore-Gesellschaft abgewickelt wurde, bei der Baumgartel das Sagen hat. Von 64 Millionen Dollar, die Venezuela gezahlt hat, kamen nur 39 Millionen bei der Bundesdruckerei an. Etwa 25 Millionen sollen als Provision bei der Offshore-Gesellschaft namens Billingsley Global Corp. hängen geblieben sein. Außerdem befinden sich in den Panama Papers Informationen über eine zweite Offshore-Gesellschaft. Bei beiden Firmen ist Baumgartel zusammen mit einem früheren peruanischen Parlamentsabgeordneten einziger Anteilseigner. Sowohl Baumgartels Anwalt als auch der peruanische Abgeordnete weisen jeden Korruptionsverdacht zurück. Der Spiegel berichtet nun, ein Insider habe bereits Ende 2012 die Panama Connection auffliegen lassen wollen. Ein ehemaliger Handelsvertreter habe jedes Aufsichtsratsmitglied der Bundesdruckerei angeschrieben. Später soll er sich auch an Finanzminister Wolfgang Schäuble gewandt haben. Er habe vertrauliche Mails angeboten und von Scheinverträgen gesprochen. Gemeldet, so der Spiegel, habe sich niemand, weder ein Aufsichtsratsmitglied noch der Minister. Dafür reagiert nun die Opposition im Bundestag. Der Vorsitzende der Linkspartei, Bernd Rixinger, sagte, er habe kein Verständnis dafür, dass der Finanzminister den Informationen nicht nachgegangen sei.
Er muss auch solche Geschäfte unterbinden, als Vorgesetzter oder als Dienstherr quasi dieser Betriebe. Und ich finde, es ist doch wenig glaubwürdig, wenn Herr Schäuble sagt, er will gegen Offshore-Firmen vorgehen und er ignoriert dann Informationen über die Nutzung von Offshore-Firmen bundeseigener Betriebe. Ich finde, das hat keine Glaubwürdigkeit.
Das Finanzministerium reagierte heute mit einer schriftlichen Stellungnahme. Der Sachverhalt sei bekannt und werde von der Staatsanwaltschaft intern geprüft. Anhaltspunkte für strafbares Verhalten hätten sich nicht ergeben.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Libyen ist seit 2011 ein äußerst instabiler Staat, der zwei Bürgerkriege und tägliche Kämpfe durchlebt hat. Gegenwärtig gibt es zwei rivalisierende Regierungen, eine in Tobruk und eine in Tripolis. Die sollen in den kommenden Jahren eine Einheitsregierung bilden. Aber wer weiß, ob das klappt. Libyen ist für viele Flüchtlinge aber auch der Ausgangspunkt, um übers Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Und mit diesem Libyen will Bundeskanzlerin Angela Merkel ein ähnliches Abkommen schließen wie jüngst mit der Türkei. Aus Berlin, Bettina Nutz.
Angela Merkel will, dass eines gelingt in der Flüchtlingspolitik, der Europäische Pakt mit der Türkei. Der ist zentral für sie und funktioniert so. Die Türkei nimmt Flüchtlinge zurück, die illegal in die EU eingereist sind. Die EU will dafür eine ebenso große Zahl an syrischen Schutzsuchenden aus der Türkei aufnehmen. Das Ziel? Nicht etwa nur eine Atempause zu haben wie jetzt, sondern die Zahl der Menschen, die nach Deutschland flüchten, nachhaltig zu reduzieren. Ob die türkische Lösung wirklich eine ist, kann die Kanzlerin erst einmal nur hoffen, wie gestern, als sie ihre Politik auf dem Parteitag der Berliner Landes-CDU erläuterte.
Und da kann man ja fragen, sind alle Verhandlungen immer richtig geführt worden? Aber ich bin zutiefst überzeugt, es gibt überhaupt gar keinen anderen Weg, als da, wo Seegrenzen sind, mit dem jeweiligen Nachbarn auf der anderen Seite eine Verabredung zu treffen, damit wir nicht in eine Situation kommen, die wir im Augenblick haben, dass Schlepper und Schmuggler sowohl zwischen Italien und Libyen als auch zwischen Türkei und Griechenland die Szene bestimmen.
Stichwort hier ist Libyen. Rund 200.000 Menschen aus afrikanischen Staaten, so schätzt die Bundesregierung, sind derzeit nur in Libyen auf dem Absprung Richtung Europa. Die Kanzlerin sieht dennoch Chancen, auch mit dem Bürgerkriegsland ähnliche Abkommen zu schließen wie mit der Türkei.
Wir haben jetzt wenige Tage eine Einheitsregierung, die endlich in Tripolis angekommen ist, die internationale Staatengemeinschaft breit anerkennt, aber die noch viele Hürden zu überwinden hat.
Viele Hürden, ja. Am Ende steht aber doch der Zwang zum Erfolg der Merkelschen Flüchtlingspolitik.
Und von der Frage, ob es uns gelingt, mit Libyen auch vernünftige Vereinbarungen zu helfen, dem Land zu helfen, aufzubauen, anderen afrikanischen Ländern zu helfen, ihrer Jugend eine Perspektive zu geben, wird abhängen, wie es uns gelingt, auch die Flüchtlingsroute von Libyen nach Italien zu ordnen und zu steuern, wie wir es bei der Türkei gemacht haben.
Außenminister Frank-Walter Steinmeier von der SPD setzt zunächst darauf, die Übergangsregierung stärker zu machen. Steinmeier will gemeinsam mit dem Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen einen Fonds zum Wiederaufbau in Libyen auflegen. Deutschland könnte in diesem und im nächsten Jahr rund 10 Millionen Euro dazu beitragen, so das Auswärtige Amt. Die grüne Opposition ist skeptisch. Wie Cem Özdemir, der grüne Co-Parteichef.
Wir müssen erstmal dafür sorgen, dass es in Libyen zum Frieden kommt, dass es eine stabile Regierung gibt. Da haben wir eine Verantwortung, nach dem Sturz von Gaddafi das Chaos mit zu beseitigen. Wenn wir das hinkriegen, dann kann man gerne auch darüber verhandeln, wie wir in der Flüchtlingsfrage zusammenarbeiten. Aber mir scheint da die Reihenfolge ein bisschen auf den Kopf gestellt zu sein.
Cem Özdemir im Beitrag von Bettina Nutz. Mit den deutschen Sozialdemokraten geht's bergab. Wer das bisher nicht wahrhaben wollte, dem haben jüngste Umfragen vielleicht die Augen geöffnet. Erst im ARD-Deutschland-Trend und dann im ZDF-Politbarometer kam die SPD jeweils auf ein Rekordtief von 21 bzw. 22%. Jetzt will sie sich wieder als Schutzmacht der kleinen Leute inszenieren. So hat es Parteichef Sigmar Gabriel auf dem Landesparteitag der niedersächsischen SPD heute verkündet. Aus Braunschweig, Peter Mücke.
Die Stimmung auf dem Parteitag war merkwürdig widersprüchlich. Mit ihrer Landes-SPD sind die Delegierten zufrieden. Die knapp 95% für Stefan Weil bei dessen Wiederwahl zum Landesvorsitzenden sprechen für sich. Doch die Lage der Bundespartei macht den niedersächsischen Genossen Sorgen. Sorgen, die Bundesparteichef Sigmar Gabriel in seiner Rede in Braunschweig aufgriff.
Immer mehr ist auch in Deutschland der Eindruck entstanden von einem die da oben und wir hier unten. Und auch wir Sozialdemokraten, liebe Genossinnen und Genossen, zählen für die allermeisten, die diesen Eindruck haben, auch zu denen da oben.
Die Flüchtlingskrise habe Deutschland durchgerüttelt und vieles nach oben geschwemmt. Diese Sorgen und Ängste der Bürger dürften nicht den Rechtspopulisten überlassen werden. Die SPD müsse die Stimmung aufnehmen und sich auf ihre Werte besinnen.
Wir müssen unseren Anspruch erneuern, Schutzmacht der kleinen Leute zu sein und die Gesellschaft als Ganzes freier, demokratischer und solidarischer zu gestalten. Das muss unsere Antwort auf das Erstarken des Rechtspopulismus werden.
Das soll auch der Kurs bis zur Bundestagswahl 2017 sein. Gabriel forderte einen neuen europäischen Solidarpakt, der den Menschen helfe und nicht nur anonymen Kapitalanlegern. Die Enthüllungen über die Panama-Papiere zeigten, welches Ausmaß Steuerbetrug habe. Nach Ansicht des niedersächsischen Landeschefs und Ministerpräsidenten Weil muss die SPD selbstkritisch, aber auch selbstbewusst in die Zukunft gehen. Die Integration der Flüchtlinge und der gesellschaftliche Zusammenhalt seien die Schlüsselfragen der kommenden Jahre. Dabei sieht Weil auch den Bund in der Pflicht.
Jetzt gehen die Zugangszahlen bei uns zurück, aber die Probleme sind doch geblieben. Liebe Genossinnen und Genossen, wir brauchen dringend ein Zuwanderungsgesetz. Das muss eine Erfahrung sein, die wir gezogen haben.
Weil forderte die Bundesregierung auf, auch stärker die Fluchtursachen zu bekämpfen. Von der Bewältigung der Flüchtlingskrise hänge der Erfolg bei künftigen Wahlen ab, sagte er mit Blick auf die Kommunalwahlen in Niedersachsen Mitte September.
Aus Braunschweig war das Peter Mücke. Deutlich besser als die SPD kommt die FDP zurzeit weg. Jedenfalls, wenn man bedenkt, dass sie vor wenigen Jahren aus dem Bundestag und etlichen Landtagen rausgeflogen war und dann aber seit 2015 das Ruder weitgehend herumreißen konnte. Ergebnis: Zugewinne bei den Landtagswahlen Mitte März und 7% in den Umfragen. Mit diesem Pfund kann Parteichef Christian Lindner wuchern, so wie heute beim Parteitag der nordrhein-westfälischen Liberalen. Aus Bielefeld, Wolfgang Otto.
Allzu oft hat man das von einem FDP-Vorsitzenden auch noch nicht gehört. Christian Lindner geißelt Steuerhinterzieher in Panama und anderswo.
Da kann es auch keinen Rabatt geben. Naja, das Steuerrecht ist in Deutschland so hoch, die Belastungen so hoch. Man muss sozusagen aus Notwehr in die Steuerhinterziehung. Wer das glaubt oder gar vertritt, der trägt dazu bei, dass die ethische Legitimation der sozialen Marktwirtschaft ausgehöhlt wird.
Ungewöhnlich vielleicht auch die Forderung der FDP nach mehr Polizei auf den Straßen. Anwürfe, die Liberalen hätten doch immer den Nachtwächterstaat gefordert, können Lindner nichts anhaben. Eben, sagte er.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wenn der Staat wenigstens dafür sorgen würde, dass die Menschen nachts ruhig schlafen können, das wäre ja schon mal ein Anfang.
Die Haltung der FDP in der Flüchtlingskrise verteidigt Lindner gegen den Vorwurf, sie sei unentschieden. Einerseits werde der Merkel-Kurs im Prinzip unterstützt, im Detail aber ständig kritisiert.
Man kann eben die Flüchtlingspolitik, Zuwanderungspolitik generell nicht, nur mit Schwarz und Weiß debattieren. Denn die grenzenlose Aufnahmebereitschaft von Frau Merkel ist genauso falsch wie der Versuch, Deutschland abzuschotten.
Nach den Wahlerfolgen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sieht sich die FDP gestärkt. Lindner spricht von Stabilisierung nach Jahren des Niedergangs. Das Eis sei gebrochen.
Diese erste vorsichtige Trendwende, die wir erreicht haben bei Wahlen, liebe Freundinnen und Freunde, das ist eine Motivationsspritze, aber zugleich für uns auch Anlass, umso konzentrierter und ernsthafter weiter an unserer politischen Substanz zu arbeiten.
Die Landtagswahl in NRW im Mai 2017 ist für die Liberalen extrem wichtig. Nach einem erfolgreichen Abschneiden dort will die FDP gleich nach Berlin durchstarten. Das Ziel: der Wiedereinzug in den Bundestag nach den Wahlen im September des nächsten Jahres. Deshalb führt die FDP beide Wahlkämpfe zusammen. Eine Ampelkoalition, wie sie in Rheinland-Pfalz erwogen wird, schloss Lindner in NRW aus. Es gehe darum, das Auslaufmodell Rot-Grün in Düsseldorf abzulösen. Als schwächster Koalitionspartner neben Rot-Grün sei es unmöglich, eine eigene Handschrift durchzusetzen.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Polen hat ein ziemlich rigides Abtreibungsrecht. Ein Schwangerschaftsabbruch ist nur erlaubt nach einer Vergewaltigung, bei Gefahr für das Leben der Mutter oder wenn eine schwere Behinderung des Kindes zu erwarten ist. Einigen Polen reicht das aber nicht. Dem Parlament liegt jetzt ein Gesetzentwurf vor, nach dem alle Abtreibungen auch in den genannten Fällen strafbar wären. Heute haben in mehreren polnischen Städten Menschen dagegen protestiert. Aus Warschau Hendrik Jacek.
Frauen, höchste Zeit für Taten und wir wollen über unser Schicksal selbst bestimmen können, fordern die Protestierenden vor dem polnischen Parlament in Warschau. Viele halten Kleiderbügel hoch als Mahnung vor Rückständigkeit. Eine Abtreibung darf in Polen derzeit nur in 3 Fällen durchgeführt werden: nach einer Vergewaltigung, bei zu erwartenden schweren Missbildungen des Fötus oder wenn das Leben der Mutter bedroht ist. Extrem konservativen Kräften der Stiftung Pro Life geht das aber immer noch nicht weit genug. Sie fordern daher ein totales Abtreibungsverbot, wie diese Unterstützerin der jüngsten Gesetzesinitiative betont. Wir dürfen nicht zulassen, dass man Kinder tötet, nur weil sich jemand schlecht fühlt oder weil die Geburt mit irgendwelchen Problemen verbunden ist. Eine Haltung, die nach Ansicht von Kritikern der Gesetzesinitiative an Arroganz und Dummheit nicht zu überbieten sei. Die ehemalige Premierministerin Ewa Kopacz von der liberalen Oppositionspartei Bürgerplattform bezeichnet dementsprechend Vorschläge für ein totales Abtreibungsverbot als höchst bedenklich. Die Partei Bürgerplattform appelliert an alle Frauen: Lasst euch nicht manipulieren. Lasst nicht zu, dass Politiker der Partei Recht und Gerechtigkeit über euer Schicksal bestimmen. Ihr seid klug genug, um selbst entscheiden zu können. Noch muss sich das Parlament mit der geforderten Verschärfung des Schwangerschaftsabbruchgesetzes nicht beschäftigen. Das geschieht erst, wenn die Initiatoren mindestens 100.000 Unterschriften für das geplante Gesetz gesammelt haben. Was allerdings nicht besonders schwer sein dürfte. Fraglich bleibt aber, wie sich Abgeordnete der nationalkonservativen Regierungspartei PiS verhalten werden. Premierministerin Szydło und Parteichef Jarosław Kaczyński sprechen sich klar für eine Gesetzesverschärfung aus. Angesichts der Proteste betonen sie aber plötzlich, dass dies nur ihre Privatmeinung sei. Abgesehen davon gäbe es keinen Fraktionszwang, sollte der Entwurf im Parlament zur Abstimmung gelangen. Ganz so, als wären beide Politiker eben nicht sicher, ob alle PiS-Abgeordnete in dieser Frage an einem Strang ziehen. Für Gegner eines totalen Abtreibungsverbotes dürfte das allerdings nur ein sehr schwacher Trost sein.
Aus Warschau berichtete Henrik Jacek. Die Ökumenische Woche für das Leben hat jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt. In diesem haben die evangelischen und katholischen Kirchen in Deutschland das Motto gewählt: Alter in Würde. Das Thema lässt sich gewiss auch politisch verstehen. In Zeiten, in denen über Patientenverfügungen diskutiert wird, mit denen Menschen beispielsweise vorab festlegen sollen, unter welchen Umständen sie lieber sterben als leben möchten. Wie die Kirchen heute ihr Leitwort erklärt haben, weiß Holger Gola.
Das Alter gehört zum Leben mit all seinen Beeinträchtigungen, aber auch Chancen. Das machten Vertreter beider großen Kirchen zum Auftakt der bundesweiten Woche für das Leben in Mainz deutlich. In der modernen Gesellschaft dürften nicht nur Leistung und Effizienz zählen. In seiner Predigt sagte der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx:
Das Leben ist nicht nur das Leben, ich sage es ein wenig plakativ, der 40-Jährigen, die souverän, dominierend Wirtschaft und Gesellschaft beherrschen, Familie gründen, Häuser bauen. Das Leben ist mehr. Und auch wenn ich das Leben nur einenge auf diese Phase, wo wir wirken, machen, herrschen können, ist das eine Verarmung dieser Zeitspanne.
Auch wenn die Kirchen viele unterschiedliche Einrichtungen hätten für hochbetagte Menschen in der 4. Lebensphase jenseits der 80, sollten insbesondere Pfarreien und Kirchengemeinden Netzwerke der Begegnung schaffen. Zudem sei es wichtig,
jeder Tendenz zu wehren, dass Menschen in dieser Phase abgeschoben werden, in die Vereinsamung, sondern dass wir Netzwerke knüpfen der Begegnung. Solange Beziehungen da sind, solange Beziehungen aktiviert werden, durch Musik, durch Bewegung, durch Ansprache, wird die Lebensqualität der Menschen erweitert, vertieft.
Gerade weil immer mehr Menschen alt würden, müsse alles getan werden, dass ihre Würde gewahrt und ihre Verletzlichkeit berücksichtigt würde. Dies sei für die ganze Gesellschaft wichtig, ist der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, überzeugt.
Deswegen zeigt sich die Humanität einer Gesellschaft genau daran, wie sie mit Menschen im Alter umgeht. Als Christinnen und Christen setzen wir uns mit besonderem Nachdruck dafür ein, dass Menschen in Würde alt werden können.
Dazu gehören auch neue Lebensherausforderungen. Der EKD-Ratsvorsitzende nannte als berühmtes Beispiel Johann Sebastian Bach, der noch im hohen Alter zwei bedeutende Werke komponierte. Mehr Flexibilität forderte die ehemalige Bundesfamilienministerin und Gerontologin Ursula Lehr. Sämtliche Altersgrenzen müssten in Frage gestellt werden.
Wir können nicht mit 60, 65 in Ruhestand gehen und dann 30 Jahre lang ruhen auf Kosten der jüngeren Generation.
In seinem Festvortrag plädierte der Mainzer Kardinal Karl Lehmann an die älteren Menschen, ihr Lebensalter anzunehmen. Sonst führe dies zu einer fatalen Belastung des eigenen Lebens. Auch gehe es nicht darum, sich noch materiellen Reichtum anzuhäufen, sondern sich darin einzuüben, dass man eines Tages auf ihn ganz verzichten können muss. Gerade die letzte Lebensphase biete neue Chancen.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. In der Fußball-Bundesliga, da läuft das Topspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05. Zwei Mannschaften, die nächste Saison gerne international spielen wollen. Alexander Lorenz aus der Sportredaktion ist da. Und Sie haben den aktuellen Zwischenstand mitgebracht.
Habe ich. Tore habe ich aber keine dabei. Es steht 0:0 zwischen Wolfsburg und Mainz, wo rund 25 Minuten gespielt sind.
Naja, dann kommen wir zu den Nachmittagspartien dieses 29. Spieltages. Schauen wir zunächst mal auf die Gladbacher. Die tun sich seit Wochen auswärts total schwer.
Ja,
und heute gab es eine 0:1-Pleite in Ingolstadt. Wie lange hat Gladbach auswärts jetzt schon nichts mehr geholt?
Lange, lange. Das war jetzt das 8. sieglose Auswärtsspiel nacheinander. Damit haben es die Gladbacher wieder verpasst, im Kampf um die Champions League Boden gut zu machen. Heute hatte die Mannschaft von Trainer André Schubert große Probleme mit den Ingolstädtern, die wieder sehr aggressiv gespielt haben.
Es ist halt nicht viel mit Fußball zu tun. Es gibt halt viele lange Bälle, viele Zweikämpfe, viele zweite Bälle. Das ist das Spiel so. Das musst du aber auch annehmen dann. Und die Qualitäten, die wir haben, die liegen in der Offensive. Aber da müssen wir dann halt auch hinkommen. Da haben wir zu oft den etwas zu komplizierten Weg gesucht.
Auch der Hamburger SV hat verloren, 1:2 gegen Aufsteiger Darmstadt. Der HSV gehört damit wieder zum erweiterten Kreis der Abstiegskandidaten. Mittelfeldspieler Luis Holtby fand, dass er und der Rest vom Team spielerisch keinen guten Tag hatten.
Wir waren nicht griffig genug, wir waren nicht lauffreudig genug in den vorderen Reihen. Und im Endeffekt muss man dann sagen, Darmstadt hat es cleverer gemacht als wir. Und da müssen wir seine eigene Nase packen, dass es heute nicht gut war.
Im Abstiegskampf ist Werder Bremen auf den Relegationsplatz abgerutscht. Werder hat gegen Augsburg eine 1:0-Führung verspielt und am Ende 1:2 zu Hause verloren. Hoffenheim hat sich im Kampf um die Klasse in Frankfurt mit 2:0 durchgesetzt. Außerdem haben die Bayern glanzlos mit 3:1 in Stuttgart gewonnen.
Dann gucken wir doch mal auf morgen. Der Bundesliga-Sonntag, der ist diesmal in einer Extraklasse. Wir bekommen die doppelte Derby-Portion. Köln spielt gegen Leverkusen und davor Schalke gegen Dortmund. Für wen ist das Revier-Derby denn jetzt besonders?
Ganz klar, also für beide ist es besonders und besonders ist es für die Schalker. Die haben Druck, Dortmund im Vergleich Spaß. Für Königsblau wird das so eine Art Alles-oder-Nichts-Spiel. Die Nerven auf Schalke liegen blank. 0:3 vor einer Woche bei Aufsteiger Ingolstadt verloren. In der Tabelle erstmal weg von den Europacup-Rängen. Außerdem geht's nach dem Derby direkt zu den Bayern. Danach kommt Leverkusen. Wochen der Wahrheit also für S04. Knappencoach André Breitenreiter seinerseits stark in der Kritik. Fordert für das Duell gegen den BVB morgen, Zitat, Schweinehunde.
Das erwarte ich, dass sie morgen, auch wenn keiner mit uns rechnet, ja, wenn jeder uns mit Füßen tritt, ja, zu Recht für Leistungen wie in Ingolstadt, ja, aber morgen ist ein neuer Tag und da erwarte ich, dass wir uns wehren.
Wehren gegen Dortmunder, die super souverän Tabellenzweiter sind. Bestes Team der Rückrunde, das bedeutet klaren Favoritenstatus. Der BVB fährt im Liverpool-Sandwich nach Schalke. Das Europa-League-Viertelfinale gegen Ex-Coach Jürgen Klopp hat das Derby beim BVB lange ziemlich in den Hintergrund gedrückt. Stellt sich natürlich schon die Frage, wie sich das auswirkt. BVB-Trainer Thomas Tuchel meint.
Ich glaube, dass das helfen kann, denn die Ausgangslage finde ich nicht ganz unähnlich. Es ist ein sehr emotionales Spiel, das über so diesen sportlichen Vergleich hinausgeht. Für Schalke ist es eine große Chance, so ihre Situation auch zu beruhigen. Deshalb ist es wichtig, dass wir die nötige Mischung finden aus Anspannung und auch Entspannung, auch aus einer gewissen Gelassenheit, die wir uns erlauben können. Und da kann es helfen sogar, dass es so zwischen Liverpool ist.
Wir sind gespannt, wie es ausgeht. Das 170. Revierderby Schalke gegen Dortmund morgen Nachmittag. Im Anschluss dann, wie gesagt, das rheinische Derby zwischen Köln und Leverkusen.
Alexander Lorenz mit dem Sport, vielen Dank. Und das war das Echo des Tages. Wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann können Sie das mit unserem Podcast auf wdr5.de oder ndr.de/info. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend, sagt Beate Hinrichs.